Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Wir haben keine wissenschaftlichen Belege, aber wir haben Assoziationen, dass ja tatsächlich, wenn wir es schaffen, eine stabile Blutzuckerkurve hinzubekommen, dass wir dann weniger Themen haben mit Müdigkeit oder eben Heißhungerattacken. Aber sie stellt es ja hin, als wäre das ja wissenschaftlich ganz klar. So kann man es natürlich vielleicht nicht stehen lassen.
Wer sich für Gesundheit und Ernährung interessiert, kommt am Thema Blutzucker-Tracking aktuell nicht vorbei. Auch immer mehr LäuferInnen sind mit Glukosetracker unterwegs. Ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel soll uns angeblich nicht nur mehr Energie bringen, sondern auch leistungsfähiger, schlanker und gesünder machen. Und all das kann gelingen, wenn wir nur ein paar einfachen Ernährungshacks folgen. Das zumindest versprechen viele Gesundheitsgurus. Eine davon ist Jessie Inchospé, aka die Glucose Goddess auf Instagram. Aber ist es wirklich so einfach? Haben all diese Tipps wissenschaftlichen Hintergrund oder sind sie einfach nur Teil von richtig gutem Marketing? Wir wollen es wissen und lassen uns von Ernährungsmedizinerin Dr. Cornelia Ott im Podcast eine Einschätzung zu den gängigsten Glukose-Hacks geben. Cornelia erklärt, ob Blutzuckerspitzen wirklich so schlimm sind, insbesondere im Laufsport, welche Ernährungstipps wir uns zu Herzen nehmen dürfen und hinter welchen nur Pseudowissenschaft steckt. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Liebe Cornelia, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Also ich darf ja jetzt heute zum dritten Mal sprechen und das freut mich natürlich besonders.
Ja, freut mich auch sehr, dass es nochmal geklappt hat. Wir haben schon zwei sehr schöne Podcast-Folgen in der Vergangenheit aufgenommen. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken, unten in den Shownotes, so wie immer. Aber heute haben wir auch nochmal ein ganz besonderes Thema. Da wollte ich dich gleich mal zum Einstieg fragen. Wir nehmen ja rund um die Mittagszeit auf. Wie ist dein Energielevel?
Gut, also aber ich bin auch jemand, der, sage ich mal, frühst immer gerne wegarbeitet und abends dann lieber mal seine Ruhe hat.
Okay, also du hattest jetzt kein Mittagstief oder so. Das deutet dann ja schon mal auf einen stabilen Blutzuckerspiegel hin.
Ob es jetzt am Blutzucker liegt, ich weiß es nicht. Hat sicherlich auch was mit dem Chronotyp zu tun, aber also ich habe da zum Glück nicht solche Probleme.
Ja, tatsächlich, bei mir ist es so ein bisschen so, gerade nach dem Mittagessen habe ich mal so Mittagstiefs, nicht immer, aber häufiger mal. Deshalb, ich habe heute sehr spät gefrühstückt und werde auch erst nach unserer Aufnahme dann wahrscheinlich Mittag essen, damit ich nicht so ein Tief habe mitten in unserer Aufnahme und dann mir irgendwie die Worte fehlen oder so. In unserer letzten Podcast-Folge zum Thema Nährstoffe für mehr Energie, wie gesagt, die werde ich nochmal verlinken, da ging es ja unter anderem auch schon so ein bisschen darum, wie wir unseren Blutzuckerspiegel stabil halten können. Und das Thema, muss ich sagen, boomt immer noch extrem. Ich sehe überall Beiträge von Personen, die zumindest ausprobieren, ihren Blutzuckerspiegel zu tracken. Und eine Person, die mir da auf jeden Fall auch viel begegnet ist und die durch das Thema auch so ein bisschen berühmt geworden ist, kann man sagen, ist ja Jessie Inchospé, also aka die Glucose Goddess auf Instagram. Die hat auch ein Buch rausgebracht, in dem sie behauptet, dass unser Blutzuckerspiegel nicht nur unsere Gesundheit, unsere Leistung, unser Gewicht und auch unser Wohlbefinden beeinflusst, sondern dass wir all das optimieren können, wenn wir nur den Regeln in ihrem Buch oder ihren Tipps generell folgen. Das ist ja schon mal eine Aussage erstmal. Und wir wollen da heute ja so ein bisschen tiefer einsteigen und mal prüfen, was unserem Blutzuckerspiegel nun wirklich gut tut und was vielleicht auch einfach schlaues Marketing ist, ne? Also ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Folge und bin auch schon sehr, sehr gespannt über deine Einschätzung gleich.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein Traumthema. Und vielleicht vorab, ich hoffe, dass es jetzt niemanden langweilt, aber ich finde, man muss immer so ein bisschen Hintergründe erstmal erläutern, damit man dann eigentlich sozusagen in die eigentlichen Textstellen reingehen kann, ob das jetzt eigentlich passt oder nicht. Und beim letzten Mal haben wir ja über die wunderbaren Mikronährstoffe gesprochen. Heute geht es ja um Makronährstoffe, ne? Also für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, wir haben ja im Prinzip für unseren Energiehaushalt brauchen wir ja Stoffe wie die Kohlenhydrate oder die Fette. Die sind dann dafür da, dass wir in unserem Körper über die Mitochondrien das ATP produzieren können, was letztlich die Energieeinheit in unserem Körper ist. Und das braucht man eben für alles. Egal, ob ich jetzt schnaufen möchte, ob ich irgendwie meinen Finger hebe, was auch immer, ohne ATP nichts los. Das heißt, im Gegensatz, sage ich mal, zu den Mikronährstoffen, die sind ja eher dafür da, dass diese Prozesse feiner, schneller, besser ablaufen. Ne? Da ist es ja wirklich um das Optimieren. Bei den Makros geht es ja primär, zumindest bei den Kohlenhydraten und den Fetten, um Energie. Ich sag mal, die Proteine sind nochmal so ein bisschen so ein Sonderbaustein. Den kann man auch für den Energiehaushalt benutzen, aber eigentlich sind es eher so strukturelle Proteine, ganz viel Enzyme, Immunsystem, also eher so ein bisschen auch differenziertere Aufgaben, die wir haben. Und der Zucker? Ist ja naheliegend, dass der irgendwas mit dem Energiehaushalt zu tun hat. Und ich sag mal, dieser ganze Trubel um sie herum, ich sage es mal so, wir suchen künstliche Lösungen für ein künstliches Problem. Was bedeutet das? Also aus meiner Sicht, wir haben eine Pandemie der Adipositas. Soll heißen, über 60% der Bevölkerung, zumindest mal in Deutschland, aber das ist in den meisten Industrienationen dasselbe, sind einfach übergewichtig. Das heißt, wir haben zwar eine offensichtlich zu hohe Kalorien, also Energiezufuhr, aber wir fühlen uns nicht unbedingt gesünder, wenn man so in diese Statistik reinguckt, an Arztbesuchen, an Arbeitsunfähigkeiten und so weiter. Und da ist natürlich naheliegend, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Und ich sag mal, es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Energie aufnehmen, das spricht dagegen, sondern dass wir das halt irgendwie nicht richtig tun. Und jetzt muss man natürlich sagen, das ist natürlich, hat sie wahrscheinlich beobachtet, beziehungsweise es war ja ein Selbstversuch, wie das Ganze gestartet hat bei ihr. Und dann ist sie ja über diesen Glukosesensor sozusagen darauf gekommen, das hat ja wirklich irgendwie was mit meiner Ernährung zu tun und hat dann sozusagen ausprobiert. Und ich finde, ausprobieren ist ja per se eigentlich eine wunderbare Sache. Was sie allerdings gemacht hat, dass sie halt einiges von ihren Dingen, die sie bei sich selbst beobachtet hat oder in kleinen Fallstudien irgendwo mal, teilweise auch nur Beobachtungsstudien, die natürlich minderwertiger sind, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, herausgefunden hat, ist, dass man halt im Prinzip durch den stabileren Blutzucker die ganzen Probleme lösen kann. Aber so einfach ist das ja nicht, weil wenn das so einfach wäre, dann hätten wir nicht das Problem, das wir haben. Ne? Also es ist ein bisschen kurz gedacht und vielleicht so von wenigen Individuen so eine pauschale Lösung für die gesamte Bevölkerung anbieten zu wollen, finde ich jetzt ein bisschen, vereinfacht. Und man muss natürlich sagen, eigentlich hat sie ganz viele alte ernährungswissenschaftliche Tipps und Tricks einfach nett, neu, modern verpackt und hat sicherlich auch ein sehr gutes Marketing. Sie selbst, aber jetzt natürlich wird sie wahrscheinlich auch im Team arbeiten. Und ich finde es trotzdem positiv, weil dadurch kommen die Leute überhaupt wieder auf die Idee, mal drüber nachzudenken, was kann ich denn verändern? Und tatsächlich, es gibt immer Individuen, die ja wirklich massiv von so etwas profitieren können. Mir gefällt manchmal nicht so ganz die Art, wie sie die Dinge darstellt. Das ist ein bisschen pseudowissenschaftlich, aber gut, letztlich, es ist für einen guten Zweck. Und wenn es für einen guten Zweck ist, bin ich die Letzte, die da was dagegen hat. Ich versuche ja auch, die Leute mit Gesundheit zu infizieren. Und von dem her, ich sag mal, Absence of Evidence heißt ja nicht Evidence of Absence. Das bedeutet, viele Dinge sind nämlich gar nicht so klar in den Ernährungswissenschaften, wie wir das immer denken. Aber man muss einfach bedenken, wir haben vor 100 Jahren daran geforscht, was ist ein Vitaminmangel? Und wir haben ja nicht mehr diese Mangelzustände. Ne? Das heißt, die ganze Idee, wie man diese Vitamine, Nährstoffe und alles betrachtet hat, ist die hat sich ja komplett verändert. Man ist erst so seit 10, 20 Jahren auf die Idee gekommen, okay, also wir haben ja genug von den Sachen, aber vielleicht nicht optimale Versorgung. Und das ist ja eine komplett neue Fragestellung. Und deswegen gibt es ja für vieles auch noch nicht ausreichend die Datenlage, was aber nicht bedeutet, dass eben für den einen oder den anderen das Ganze gut funktionieren kann. Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt, aber mir ist es ja auch immer wichtig, dass es irgendwie wissenschaftlich korrekt ist. Und vielleicht noch eine Sache, die mir bei ihr nicht so gefällt, obwohl es ja für einen guten Zweck ist. Ich glaube, sie unterscheidet zu wenig zwischen gesunden Menschen und Menschen, die eben schon ein Stoffwechselleiden haben. Die sind nämlich unterschiedlich zu betrachten und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere, sind ja meistens die Frauen, die sich eh zu viele Gedanken machen über das Essen, dann vielleicht auch künstlich in so eine kleine Essstörung vielleicht reingedrängt werden. Das ist natürlich schade, sage ich mal.
Total, ja. Ja, danke an der Stelle schon mal für ja, so einen kleinen Rundumschlag bei dem Thema. Du hast jetzt gesagt, dass sie manche Sachen eigentlich, also die schon bekannt sind, einfach nochmal so ein bisschen neu aufgepeppt hat und einfach nochmal wiederverwertet hat. Das heißt ja, dass prinzipiell so dieser ganze Glukosetrick, wie sie ihn nennt, nichts Neues ist. Ja, also welche Prinzipien stecken dann dahinter?
Also wir können ja gerne mal in die einzelnen Dinger reingucken, die sie so behauptet und dann vielleicht mal dahinter, was denn vielleicht wirklich so im Stoffwechsel passiert, dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen unterfüttert ist. Also im Prinzip ist ja das eine, man soll ja praktisch eine gewisse Reihenfolge des Essens einhalten. Ja. Das ist mir wieder ein bisschen zu, also es ist nicht ganz unfalsch. Und sie hat ja auch in kleinen Studien zeigen können, dass das Ganze funktioniert. Super Zahlen, ne? Ich glaube 75% oder so war ja die Besserung. Das Problem ist nur, das war eine kleine Fallzahl und deshalb kann ich das nicht wieder auf eine große Fläche bringen. Aber die Idee ist ja sozusagen, dass wir Ballaststoffe und eben Eiweiße und Fette, bevor wir dann pur an die Kohlenhydrate gehen. Und für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass wir einfach verstehen, wir sollten vollwertig essen, dass unser Teller einfach von allen etwas hat. Ne? Dass wir halt im Prinzip, wenn wir uns so dieses Tellermodell vorstellen, gibt es ja von der Harvard University, da haben wir ungefähr die Hälfte ist Grünzeug, kann auch ein bisschen Obst dabei sein. Dann haben wir halt ein Viertel davon ist ungefähr eine Eiweißquelle und ein Viertel davon nochmal die Kohlenhydrate. Das wäre so grob mal, was so eine vollwertige Mahlzeit ist. Und wenn ich das mache, ob ich jetzt wirklich den Kloß erst anfassen darf, nachdem ich komplett mein Gemüse gegessen habe und mein Fleisch, das möchte ich mal dahinstellen und okay. Wir sollen ja auch irgendwie noch einen Spaß bei unserem Essen empfinden. Also von dem her, den Vorspeisensalat kann ich immer nur begrüßen, auch das Knabbern von irgendwelcher Rohkost, wenn ich koche, kann ich auch nur begrüßen, wunderbar, aber wir müssen es jetzt auch nicht biblischer machen, als es vielleicht ist. Und sie sagt ja auch, und das ist, sage ich mal, ich weiß gar nicht, 10 Hexen sind es, glaube ich, sagt sie ja auch, es darf halt, sollten Kohlenhydrate nicht nackig gegessen werden.
Genau.
Und das stimmt ja letztlich auch. Und wenn ich eben in vollwertigen Mahlzeiten denke und diese Snackeritis, also immer hier nochmal irgendwie ein Riegel dazwischen, jetzt da nochmal den Apfel alleine, dann dort nochmal, also ich rede jetzt hier, sage ich mal, nicht für spezielle Situationen, sondern so allgemein. Das brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Also ich sage immer, Menschen sind auch unterschiedlich, manche brauchen nur ihre 2 Mahlzeiten, andere brauchen ihre 3 Mahlzeiten, aber arg viel mehr als jetzt, also ich wüsste nicht, warum man unbedingt mehr als 4 Mahlzeiten braucht, schon gar nicht, wenn man, also es gibt ein paar Spezialsituationen, aber als Autonormalverbraucher wüsste ich nicht, warum man öfter essen sollte. Also ich finde, 3 Mahlzeiten sind eigentlich klassisch und bewährt und da soll es eigentlich auch dabei bleiben, aus vielerlei Gründen, nämlich auch der Darmgesundheit, weil der muss zwischendrin auch mal aufräumen und dann habe ich ja im Prinzip schon, dass ich ordentliche Mahlzeiten esse und sie sagt natürlich auch, das ist glaube ich auch einer ihrer Tricks, dass wenn wir eben Bock haben auf ein Dessert, dann darf ich das ja auch am liebsten direkt an die Mahlzeit dran packen und das macht natürlich auch Sinn, nur immer zu sagen, man soll halt lieber herzhaften Snack nehmen als einen süßen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einfach Bock auf ein Eis habe, dann will ich ein Eis schlecken und dann will ich nicht irgendeinen blöden Corny, so ein Vollkorn, irgendwas gepresstes, irgendwas essen, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Dann lasse ich es gleich bleiben und hoffentlich bin ich ja auch durch meine eigentliche Mahlzeit satt geworden.
Ja. Okay, bleiben wir da mal gleich ganz am Anfang. Du hast jetzt schon mal so eigentlich den großen ersten Punkt aufgegriffen, ne? Die Mahlzeit, also die Reihenfolge der einzelnen Bausteine innerhalb einer Mahlzeit, dass man die auch zusammen kombinieren sollte und so, ne? Nicht einfach separat die Kohlenhydrate mit sowas beginnen sollte. Gerade auch morgens sagt sie, glaube ich, man soll eher herzhaft frühstücken. Warum bringt denn warum würde denn Gemüse überhaupt den Blutzuckerspiegel nicht so hoch treiben? Kannst du uns da mal erstmal erklären, was oder warum das so ist oder sein sollte?
Ja, Gemüse ist King. Also da sind Ballaststoffe drin. Es hat per se wenig Kalorien und es hat natürlich die ganzen Nährstoffe, vor allem auch wahnsinnig viele Antioxidantien. Also alles, was man braucht, weil wir vergessen ja auch immer manchmal so ein bisschen, wenn wir Kohlenhydrate verbrennen, das ist wie beim Motor, ne? Da entstehen ja auch Abgase, also solche Radikale. Und wenn mein Motor schnell läuft, habe ich halt mehr Radikale und wenn er langsamer läuft, habe ich weniger Radikale. Also kann man sich ja selber ausrechnen, wenn ich meinen Körper oft dazu auffordere, Höchstleistung zu bringen, dann sollte ich auch viele Antioxidantien zu mir nehmen. Und da ist es natürlich wunderbar. Meiner Meinung nach muss es vielleicht auch nicht gleich das Frühstück sein. Wenn man das schafft, finde ich das toll. Mhm. Also ich bin eigentlich auch immer ein Fan von Brokkoli first.
Ja, stimmt.
Aber das muss ja jedem selber überlassen sein. Mir ist wichtig, dass man halt am Tag ausreichend Gemüse isst. Und das ist tatsächlich so spannend, weil wenn man mal allgemein fragt, und wie ernährst du dich so? Ja, gesund, ausgewogen. Mhm. Und wie viel ist letztlich Gemüse dabei? Da scheiden sich dann schon die Geister. Also für den einen ist schon so eine Mini-Handvoll Gemüse, ja, ich tue mich ausreichend und abwechslungsreich ernähren. Und der andere, der isst halt wirklich viel. Und wenn man mal so in die Daten guckt, naja, irgendwo zwischen 300 und 500 Gramm Gemüse sollte es halt schon am Tag sein. Und da wird es dann für viele schon wieder dünn. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das heißt, ich brauche tatsächlich Strategien und auch da wieder. Ich finde es nicht schlecht, was sie macht, weil sie einen zum Nachdenken zwingt.
Ja, stimmt. Ja, gut, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mit dem ist es ein bisschen typabhängig, ob jemand halt lieber morgens schon was richtig Deftiges runterkriegt oder nicht. Aber da hast du natürlich recht, erstmal zu hinterfragen, wie viel Gemüse esse ich denn am Tag? Das ist ja eine Folge aus dieser Regel. Also man müsste sich ja erstmal hinterfragen, wie viel Gemüse man so isst, wenn man das hört. Also eigentlich schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Was sie ja auch sagt, ist, dass alle Zucker gleichwertig sind. Das war so eine Aussage, über die ich auch so ein bisschen gestolpert bin. Das fand ich sehr interessant auf jeden Fall erstmal. Sie meinte sozusagen, ein Honig wäre genauso wie prinzipiell genauso wertig wie Rohrzucker. Also Zucker ist für sie Zucker und Kalorien zählen müssen wir eigentlich auch nicht. Das sind ja so die zwei Aussagen, die auch in ihren Regeln aufgelistet sind. Inwiefern steckt da was Wissenschaftliches dahinter?
Naja, das ist halt wieder so halb falsch und halb richtig. Also wo sie natürlich recht hat, ob ich jetzt den Honig esse, der ja letztlich aus Glucose und Fructose besteht, oder ob ich den Haushaltszucker esse, der zur Hälfte aus Glucose und Fructose besteht, ist am Ende des Tages tatsächlich egal, weil das bisschen, was noch an Nährstoffen mit in dem Honig drin sind, ist jetzt ja auch nicht die Menge. Oder andersrum, ich esse ja nicht so viel Honig hoffentlich am Tag, dass ich jetzt da auf relevante Mengen von Nährstoffen kommen würde. Also da fängt ja schon mal das Problem an, was will sie damit eigentlich überhaupt sagen? Weil wenn man nämlich andere Zucker dann vergleicht, sieht es nämlich schon wieder anders aus, weil zum Beispiel in einem Stück Obst ist natürlich auch Glucose und Fructose, zwar jetzt nicht 50-50, das hängt immer so ein bisschen von der Obstsorte ab, ist mehr Glucose, ist mehr Fructose, da gibt es ganze Listen dazu, aber letztlich ist ja auch das drin, aber es wirkt ganz anders auf unseren Körper, ne? Weil da sind ja auch noch Ballaststoffe drin, da sind sekundäre Pflanzenstoffe drin und so weiter und so fort. Also auf gut Deutsch, das ist nämlich nicht das Gleiche, wie es auf unserem Körper wirkt. Genauso wie zum Beispiel ganz böse, das ist zwar nicht in ihren Kurven zu sehen, also das muss man sich auch klar machen, ihre wunderschönen Kurven, da ist ja die Fructose nicht drin. Ne? Das ist rein die Glucose, weil der Glucose-Sensor, der misst die Glucose und nicht die Fructose. Das muss man jetzt ja auch mal dazu sagen. Also das ist schon mal das eine. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man zum Beispiel so diese Highcorn-Sirups da, diese Mais-Dinger da aus Amerika, gut, jetzt bei uns ist noch mal viel reglementierter, aber in Amerika ist das ja so schlimm. Das ist ja überall in wahnsinnig hohen Mengen reingeschummelt und das würde zum Beispiel der Glucose-Sensor überhaupt nicht messen. Krass. Von dem her ist das wieder relativ, wie sie das jetzt gemeint hat. Ich meine, ihr Ansatz zu sagen, manche haben ja tatsächlich die Idee, wenn ich jetzt irgendwelche Kokosblütenzucker oder Rohrzucker oder was weiß ich was, das wäre irgendwie was Besseres. Naja, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich, weil die Kalorienzahl ist halt ähnlich wie bei den Kohlenhydraten und letztlich die paar Nährstoffe, meine Güte, das macht eben am Ende nicht wett. Aber allein schon, ich sag mal, diese Zuckeralkohole, die es ja auch gibt, ne? Denken wir mal so an Xylit oder an Erythrit oder denken wir mal an den Birkenzucker und sowas. Das ist ja trotzdem komplett was anderes, auch von der Kalorienzusammensetzung. Ne? Und dann, finde ich, kann man das so nicht sagen. Und diese Behauptung, wenn der Blutzucker stabil ist, dann brauche ich nicht auf die Kalorien achten, ist, naja, nicht ganz falsch, weil tatsächlich, wenn ich mich vollwertig ernähre, dann habe ich ja viele Ballaststoffe und tatsächlich habe ich ein höheres Sättigungsgefühl und ich habe ja mehr Nährstoffe und dadurch ist unser, sage ich mal, Verlangen, also umso leerer der Nährstofftank ist, umso mehr Hunger haben wir ja in der Regel auch, ne? Und gerade, sage ich mal, das Fastfood hat ja eine fiese Zusammensetzung aus der Kombination Fette und Kohlenhydrate, Salz und Zucker, dass wir da richtig, ja, da gibt's richtig Party in unserem Gehirn, da fühlen wir uns wohl und da kann man sich schon vorstellen, dass man sich, weil man das nämlich auch nicht kauen muss, das ist ja meistens so ein bisschen so eine lätschige Konsistenz, stimmt, die kann man wunderbar riesige Mengen ganz schnell vertilgen. Ja, also das ist schon irgendwie logisch, dass das irgendwie besser runtergeht als so eine Möhre, die ich roh irgendwie vor mich hin knabbere. Da brauche ich ja schon Ewigkeiten, bis ich an der rumnage und dann nach 20 Minuten kommt ja auch irgendwann mal so dieses Sättigungsgefühl. Also es ist nicht falsch, was sie sagt, nur wie sie es verwendet, ist natürlich ein bisschen irreführend, weil es ist jetzt sicherlich nur nicht nur dieser Effekt, ja, mein Blutzucker stabil bleibt. Wobei man ja tatsächlich, also wobei wir sagen müssen, es sind Assoziationen. Wir haben keine wissenschaftlichen Belege, aber wir haben Assoziationen, dass ja tatsächlich, wenn wir es schaffen, eine stabile Blutzuckerkurve hinzubekommen, dass wir dann weniger Themen haben mit Müdigkeit oder eben Heißhungerattacken. Aber sie stellt es ja hin, als wäre das ja wissenschaftlich ganz klar. So kann man es natürlich vielleicht nicht stehen lassen.
Okay, also spannend, spannend. Das heißt, es gibt aktuell keine wissenschaftliche, also feste, klare Evidenz dafür, dass quasi ein, sag ich mal, relativ stabiler Blutzucker zu mehr Gesundheit, mehr Leistung, mehr Wohlbefinden führt. Gibt es da noch nichts sozusagen Aussagekräftiges?
Ja, wenn ich Stoffwechselprobleme habe, dann ja. Also wenn ich ein Prädiabetes-Diabetiker bin oder wenn ich, sage ich mal, also gerade bei der Gruppe, sage ich mal, ich meine / Übergewicht, die sind ja auch häufig übergewichtig, da gibt es natürlich schon Hinweise. Aber jetzt, wenn ich vom rein gesunden Menschen ausgehe, also da kommen wir gerne auch nochmal vielleicht nachher drauf, wenn wir mal definieren, was ist überhaupt eine Blutzuckerspitze, ja. Da gibt es jetzt nicht so klar Daten, nein.
Okay, spannend. Da bin ich ja, ja, also das ist ja natürlich auch schon mal wichtig, an der Stelle festzuhalten. Genauso wichtig, auch, dass du vorhin nochmal gesagt hast, Fructose ist auch nicht gleich jeder Zucker. Weil das habe ich mich auch natürlich gefragt, wenn Zucker Zucker ist, dann wäre ja ein Obst genauso wie ein Zuckerwürfel in der Art, wie wir es betrachten. Und das kam mir nicht ganz richtig vor, auf jeden Fall. Ja, dann lass uns die mal noch ein bisschen weiter durchgehen, die Hacks. Was sie auch meinte, ist Desserts und Snacks. Da gibt sie ja auch klare Anweisungen eigentlich zu, ne? Das ist ein bestimmtes, dass Desserts lieber direkt nach dem Essen konsumiert werden sollten und Snacks, wie du schon gesagt hast, lieber entweder gar nicht oder deftige Snacks halt. Gibt es ein perfektes Timing für Süßigkeiten?
Ja, also ich bin ja immer ein Fan. Unserem Darm wollen wir ja was Gutes tun. Und wenn ich jetzt nicht irgendeinen Grund habe, der gesundheitlich dagegen spricht, würde ich das bei 3 Mahlzeiten versuchen zu lassen. So, wenn ich jetzt aber am Wochenende mit meinen Freunden unterwegs bin und halt einfach das Mittagessen einfach vor 2 Stunden war und ich jetzt aber unbedingt mit denen ein Eis essen möchte, ja, warum soll ich mich denn da quälen, wenn ich jetzt gesundheitlich auf dem Damm bin und jetzt nicht mit dem Gewicht gerade irgendwie was vorhabe zu verändern? Also es ist mir zu straff, weil wenn wir was gelernt haben, ist es einfach, dass Menschen an Ernährungsformen dann festhalten, wenn sie zu ihnen passen, nicht zu streng sind, also eine gewisse Flexibilität vorhanden ist und man selbst bestimmen kann. Also es muss mir letztlich auch gefallen, sonst werde ich das dauerhaft nicht machen.
Okay, ja, verstehe. Das ist halt auch ein großer Punkt, dass natürlich die Psyche bei dem Ganzen irgendwie mitgenommen werden muss, ne?
Ja.
Und nicht nur, ja, also beides muss zusammen miteinander wahrscheinlich harmonieren, dass der Körper das auch annimmt alles.
Also vielleicht auch, das ist jetzt tatsächlich überhaupt nicht wissenschaftlich, sondern das ist jetzt mal von mir eine Vermutung. Mhm. Tatsächlich so einzelne Menschen, die profitieren ja wahnsinnig, indem sie einzelne Lebensmittel weglassen. Meine Vermutung ist häufig, dass das Lebensmittel waren, wo die Personen eine Unverträglichkeit haben. Die wissen das nur vielleicht gar nicht. Und indem sie das dann weggelassen haben, natürlich haben sie dann gesundheitlich einen wahnsinnigen Sprung nach vorne. Aber das gilt eben nicht für alle. Mhm. Das muss man immer im Auge behalten.
Beobachtest du das bei bestimmten Lebensmitteln besonders?
Naja, bei den problematischen Stoffen, die halt viel verzehrt werden. Und da sind natürlich ganz weit oben Gluten und das Milcheiweiß. Also, okay. Beziehungsweise Milchzucker haben ja auch viele Probleme. Also da kann man auch stundenlang sich drüber unterhalten.
Auch noch mein eigenes Thema, ja. Das ist recht, ja. Okay, denn einer ihrer Tipps ist auf jeden Fall auch, das hatten wir auch schon in unserer Folge, das weiß ich noch, dass man Essig vor der Mahlzeit oder ja kurz vor der Mahlzeit eigentlich zu sich nehmen soll. Da hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du es an der Stelle auch trotzdem nochmal einordnen, der Vollständigkeit halber.
Ja, also so wie sie sagt, dann ist das ja Mords der Effekt, so darf man das natürlich nicht sehen. Aber sie hat nicht Unrecht und Essig ist ja auch ein Traditionslebensmittel. Und so in, sag ich mal, so traditionellen Gerichten wie zum Beispiel ein Sushi, da ist ja auch ein Reisessig in dem Reis drin und dadurch ist der einfach nicht mehr so nackt, sage ich mal, die Kohlenhydrate, sondern die Verdauung ist einfach langsamer, die Aufnahme der Kohlenhydrate und dadurch habe ich natürlich, flutet das Ganze eben ja gemütlicher an, als es vielleicht so wäre, wenn ich den Reis weiß pur essen würde. Aber da ist ja letztlich ja auch noch der Fisch mit seinen guten Fettsäuren mit dabei und dem Eiweiß. Ne? Also das ist ja, da sind wir wieder beim Thema, nackt ist immer eine schlechte Idee. Was ich am Essig eigentlich auch ganz nett finde, dass das natürlich ein Thema für den Darm sein kann. Das ist nie verkehrt. Also die Darmflora, die mag ja eine gewisse Säure und da sind ja auch noch so ein paar durch diese, das wird ja, das reift ja da vor sich hin. Also ein guter, edler Essig mehrere Jahre, bis zu mehreren Jahren an andere eben in ein paar Wochen sind die fertig. Wie auch immer, es ist ja letztlich ein Reifungsprodukt und das mag unser Darm generell gerne, solche Dinge. Deshalb finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Sie hat ja auch vernünftige Mengen. Also sie sagt ja irgendwie so einen Esslöffel. Ne? Mhm. Weil wir müssen ja bedenken, es ist sauer und die Essigsäure, die kann halt auch unsere Zähne schädigen. Also wenn jetzt wir auf die Idee kommen vor lauter Blutzuckerkurve, da gibt es tatsächlich, gab es einen, ich glaube, was war die, Österreicherin war die, die hat da ein Viertel Liter Essig am Tag verspeist irgendwie, weil sie dachte, das ist gut wegen der Blutzuckerkurve. Die hat sich natürlich massiv Schäden eingehandelt. Also es ist wie immer, die Menge macht das Gift. Mhm. Ja, aber ich sag mal, in normalen, ich habe da überhaupt nichts dagegen, ob das jetzt sein muss, damit mein Blutzucker gut ist und ich muss das jetzt tun, das möchte ich mal sehr in Frage stellen. Ich würde es eher andersrum verkaufen wollen. So ein Vorspeisensalat, da ist ja automatisch irgendwie in der Regel Essig drin und das ist doch eine wunderbare Sache. Das schmeckt, das ist natürlich. Gerne, gerne. Also ich finde Essig prinzipiell gut, nur nicht dieses Verklausulieren und dann haue ich mir da irgendwie ein Glas Wasser mit Essig und ich hasse es eigentlich. Das soll ja nicht so sein. Essen soll immer noch was Schönes bleiben.
Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Man kann sich natürlich auch verzetteln in den ganzen Regeln und wenn es einem nicht schmeckt, dann wird es schwierig. Aber ich finde den Tipp gut, dass man es einfach in den Vorspeisensalat packt. Na, das ist, glaube ich, ein bisschen leichter auch für Leute zu integrieren, als es wirklich aus einem Glas zu trinken. Oder in die Hauptmahlzeit einzubauen, wenn es nicht gerade Sushi ist. Ja. Okay, und was sie auch noch anspricht, und darauf will ich später auch noch ein bisschen mehr mit dir eingehen, ist der Effekt von Bewegung auf den Blutzuckerspiegel. Also sie gibt ja den Tipp, dass man sich nach dem Essen erstmal ein bisschen bewegen soll. Was ist da wissenschaftlich dran?
Also beim Diabetiker wissen wir, der profitiert massiv. Also das empfiehlt man auch in jeder Diabetesberatung, dass die Leute nach dem Essen sich bewegen sollen. Jetzt muss das natürlich auch nicht Mords die Supersporteinheit sein, sondern da reicht tatsächlich, wenn also der Diabetiker, da ist es erforscht, 15 Minuten spazieren gehen, wunderbar, da sind wir ja schon mal happy. Ob der Gesunde das jetzt braucht, ja, so genau wissen wir es nicht, aber schaden wird es ihm auf keinen Fall. Warum? Weil ja letztlich die Bewegung bedeutet ja, dass der Muskel arbeitet. Der Muskel möchte Zucker haben und wenn letztlich ich mich bewege, kann ja dann wunderbar der Zucker, der ja in mein Blut reinkommt, gleich verarbeitet werden. Also ist eigentlich allein schon von der, sage ich mal, Physiologie, wie das so abläuft, logisch, dass man auch als Gesunder da durchaus profitieren kann. Aber es soll jetzt, glaube ich, auch nicht ausarten. Also bei ihr hat man ja wirklich das Gefühl, ich esse, dann muss ich 5 Minuten Hampelmänner machen, sonst geht mein Leben nicht weiter. Ja.
Okay, und ein Spaziergang wäre dann auch schon Bewegung, ne? Also es muss nicht, wie du sagtest, gerade was Hochintensives sein. Ja.
Ist also ja auch nicht, zumindest beim Diabetiker.
Ja, okay. Ja. Ich meine, ist ja auch vielleicht nicht so gesund, direkt nach dem Essen ein HIIT-Workout oder so zu machen. Auch nicht sehr zielführend, glaube ich. Okay. Ja gut, dann haben wir ja jetzt hier schon mal eine gewisse Einordnung von den verschiedenen Hacks, die sie uns somit an die Hand gibt. Jetzt ist natürlich noch interessant, wie können wir das einordnen? Also Blutzuckerspiegel, wie wichtig ist das jetzt eigentlich für die allgemeine Gesundheit, gerade auch wenn man nicht Diabetikerin ist, wenn man quasi eigentlich ein gesunder Mensch ist? Wie problematisch sind so Blutzuckerspitzen dann eigentlich?
Ja genau, das ist ja eigentlich das Spannende. Wir haben ja eigentlich, wenn man die Schulmedizin guckt, dann wissen wir erst, ab wann so ein Blutzucker pathologisch ist. Also wir haben ja sozusagen eine Zwischenform, bevor man Diabetiker ist, und dann haben wir ja den Diabetiker. Und da messen wir ja einmal den nüchternen Blutzucker. Und Achtung, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, also ihre Sensoren, die sind ja letztlich im Gewebe. Da wird dann eben im Gewebe gemessen, der Zucker. Und wir haben also Interstitium, also praktisch die Flüssigkeit zwischen den Zellen, ne? Und wir haben aber das, was wir messen beim Arzt, das ist ja Plasmablut, ne? Also das muss man ja mal sagen, da ist schon mal, das kann man nicht so eins zu eins vergleichen. Also es wird sehr ähnlich sein, aber abgesehen, dass es zeitverzögert ist, keine Fachgesellschaft hat dafür irgendwelche Messwerte rausgegeben. Es gibt auch nicht sowas wie jetzt eine feste Blutzuckerspitze, die definiert ist. Im Prinzip, wenn ich einen nüchternen Blutzucker habe, und der ist, sag ich mal, über, also normal wäre so irgendwie zwischen 70 und 100. Dann habe ich so einen Graubereich, wo man dann eben, also ein Wert ist übrigens auch kein Wert. Das ist immer so in der Medizin. Mhm. Also bitte nicht nur einmal messen und dann, oh, jetzt habe ich aber dies und das, sondern man muss da wirklich ein paar Mal messen. Und wenn ich dann sozusagen einen nüchternen Blutzucker über 126 habe, dann ist es ja erstmal, oh, das könnte ein Diabetes sein. Und dazwischen bin ich irgendwie in so einer, sag ich mal, Stoffwechselphase, wo ich auf einem schlechten Weg bin. Und dann haben wir als weiteren Wert, den wir ja benutzen, diesen Langzeitwert, also dieser HbA1c. Vielleicht hat den schon mal jemand gehört. Im Prinzip, wenn ich Zucker habe in meiner Blutbahn, dann kann der, wenn der, sag ich mal, dauerhaft eher ein bisschen höher ist, Eiweiße verändern. Da entsteht dann letztlich ein sozusagen so eine nicht-enzymatische Veränderung, und die kann ich messen. Und zwar in dem Fall Hb, also in unseren Erythrozyten, also den roten Blutkörperchen. So, und dann weiß man, also der lebt ja ungefähr 120 Tage, also 3 Monate, deshalb Langzeitblutzuckerwert. Und ja, ich sag mal, wenn dann eben viele erhöht sind, dann weiß ich, oh, das ist jetzt eher ein Hinweis, dass ich dauerhaft eher zu hohe Spiegel habe. Und dadurch kann man dann eben gucken, wenn der eben über 5,7 ist, bin ich eigentlich nicht mehr so im normalen Bereich, sondern wieder, dann geht es in Richtung Graubereich, wo man dann wieder nicht weiß, so genau, wo man eigentlich dran ist. Und Diabetes, da sprechen wir dann davon, wenn der über 6,5 geht. Also, und wie gesagt, ein Wert ist kein Wert, also wir gucken schon, dass wir mindestens mal 2 Werte haben. Ja, und dann habe ich ja doch dann das Mittel, so in diesem Graubereich, wo man nicht so genau weiß, dieser orale Glukosetoleranztest, ne? Also da muss man eine spezielle Flüssigkeit trinken, da ist eben eine feste Menge Glukose drin, und dann wird eben, bevor man das trinkt, gemessen und dann nach 1 und nach 2 Stunden nochmal gemessen, und dann kann man eben auch anhand des Verhaltens gucken, ob das eben für einen Diabetes spricht oder in so einer Zwischenstufe oder völlig normal ist. So, da habe ich jetzt aber noch nichts von der Blutzuckerspitze gehört. Ist sicherlich allen aufgefallen. Und das ist nämlich genau das Ding. Also man weiß nämlich auch, dass bei Gesunden durchaus, nach je nachdem, was man so isst, mal wieder so Erhöhungen um die 140, 160 Milligramm pro Deziliter überhaupt keine Seltenheit sind. Es scheint so eine magische Grenze zu geben. Das sind so bei 180 Milligramm pro Deziliter. Aber wie gesagt, ich rede da eben auch vom Blut. Also wir messen halt als Ärzte immer gerne im Blut. Das scheint so ein bisschen die magische Grenze zu sein, aber es ist keine feste Definition. Also die gibt's nicht von den Fachgesellschaften. Und interessant ist auch, es gibt ja auch noch mal so ein paar andere Werte. Das sind jetzt auch Werte, die kann man gar nicht so unbedingt beim Hausarzt messen lassen, sondern das wird dann eher in Forschungen benutzt, wo man eben gucken kann, wo ist denn vielleicht so diese Nierenschwelle. Also wir haben ja normalerweise, wenn wir Zucker im Blut haben, wird ja, sag ich mal, durch die Niere verhindert, dass der Zucker in den Urin geht, weil die den Zucker wieder rausholt. Das wäre ja viel zu wertvoll, um das zu verschenken. Ne? Ist ja Energie. Früher war das ja nicht so einfach, an Energie zu kommen. Und wenn dann aber dieser Zuckerwert zu hoch wird im Blut, dann haben wir irgendwann diese Nierenschwelle überschritten. Das heißt, die Niere kann gar nicht mehr so viel Zucker rausholen aus dem Urin. Das heißt, es geht im Prinzip Zucker über den Urin aus dem Körper raus. Deshalb, Mellitus heißt süß. Also das ist die Erkrankung vom süßen Hahn. Das hat man früher tatsächlich, also da gab es nicht nur Geruchsprobe, sondern auch Geschmacksprobe, um entsprechend zu gucken, der hat diese Krankheit. Okay. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, so ein bisschen Medizingeschichte, wie denn so manche Sachen entstanden sind. Genau, und da gibt es eben spezielle Werte, die man auch messen könnte, und da hat man eben gesehen, könnte vielleicht eventuell eher so bei 180, wenn man das so korrelieren würde. Aber das ist jetzt alles Spielerei. Es gibt nicht die Blutzuckerkurve. Und dass sie jetzt behauptet, dass jede Differenz, also in ihrer Messung mit diesem Glukosesensor, der ja praktisch kontinuierlich misst, über 30 Milligramm pro Deziliter eben eine Blutzuckerspitze sind, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, ja, keine Ahnung, also weiß ich eigentlich auch nicht. Würde mich auch interessieren, wenn ich sie sehen würde, würde ich sie mal fragen, warum eigentlich. Darauf
kommt, ja, okay. Mhm.
Also ich meine, sie hat ja nicht ganz Unrecht. Was unser Körper wohl nicht so mag, ist diese Schwankungen, also schnelle Veränderungen mögen wir ja in der Regel gar nicht gerne. Wir mögen ja immer so ein bisschen dieses, ja, Hormesis, dass wir halt sozusagen dieses, ja, Homöostase eben, dass da nicht zu viel Veränderungen sind. Aber das ist eigentlich eine schöne Theorie, die man auch gut nachvollziehen kann. Und aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Also es ist nicht so, dass wir handfest sagen können, ja, genau so ist das.
Mhm. Ja, sie spricht ja auch davon, dass man dadurch auch, also durch kleinere Blutzuckerspitzen, auch in ihrer Definition dann, zum Beispiel auch das Gewicht besser kontrollieren kann, ne? Also sie spricht ja davon, dass man dann auch weniger Gewichtsschwankungen hat. Sie geht sogar so weit, dass sie auch sagt, dass sie weniger Stimmungsschwankungen persönlich dadurch hatte. Dafür gibt's dafür dann schon Evidenz?
Also sagen wir mal so, was wir wissen, es gibt Menschen, die fahren besser mit Low Carb und es gibt Menschen, die brauchen kein Low Carb und können genauso schön abnehmen. Das ist so ein bisschen wieder individuell. Das meine ich mit, wir verstehen, glaube ich, insgesamt doch viel weniger, als uns manchmal so da draußen begegnet. Also ich bin immer wieder manchmal überrascht, wie sicher andere sind. Und ja, wir haben natürlich schon Assoziationen, dass das so sein könnte. Und beim Diabetiker haben wir ja, oder auch diesen Prädiabetes, haben wir ja tatsächlich ein bisschen andere Spielregeln. Und da ist das ja tatsächlich eher so. Also ich meine, auch da, das ist ja, früher hat man die ja auch, die Diabetiker, ganz viel Fructose denen gegeben, dass sie eine alternative Süßigkeit hatten, weil man das ja sozusagen dann nicht sieht. Ist natürlich alles Makulatur, das macht schneller Fettleber und sonst was für Probleme. Letztlich hat man auch gesagt, die müssten Kohlenhydrate essen. Mittlerweile gibt es ja auch moderne Fachleute, die ja eher propagieren, dass wir praktisch Diätarten, also Ernährungsweisen umsetzen sollten, wo wir eben wenig Insulinausschüttung haben. Na, also das ist ja immer so ein bisschen im Wandel. Und ich finde das jetzt auch rein, wenn man sich das so vorstellt, nicht unschlüssig, wie was sie da erzählt. Aber es wäre zu weit zu gehen, dass wir das schon wüssten. Ich würde es tatsächlich jemandem eher empfehlen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, was man vielleicht an der Stelle sagen müsste. Wir haben ja eine Beobachtungsstudie, verleitet einen ja dazu, dass man das dann sozusagen gleich betrachtet, als wäre das die Kausalität. Aber per se ist es ja erstmal nur ein Effekt, den wir nachweisen. Ob es jetzt kausal ist, wissen wir nicht. Also die ursächlich daran liegt. Und das wird halt oft vermengt. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man jemanden vor sich sitzen hat und der hat einfach jetzt schulmedizinisch schon die Sachen gemacht und fällt sozusagen ein bisschen durchs Raster, also ist sozusagen noch normal, aber er hat ein Problem. Dann spricht doch auch nichts dagegen, andere Türen zu öffnen und das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, das ist so und so und so, deshalb musst du das so machen, aber das als Versuch, weil ich sag mal in der Regel, wenn ich nicht mal was Neues probiere, wird sich höchstwahrscheinlich am Ist-Zustand auch nicht viel verändern.
Absolut richtig, ja, gut. Klar, gerade wenn man dann auch Probleme hat, kann es durchaus sinnvoll wahrscheinlich sein, einfach mal bestimmte der Tipps vielleicht zu erstmal auszuprobieren, ne? Das ist ja das Ding. Ich habe ja auch viele Videos gesehen von Leuten, die dann so ein bisschen ihre Blutzuckerkurven miteinander verglichen haben. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Da würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren. Da gab es teilweise die gleiche Mahlzeit, die zu sehr unterschiedlichen Peaks geführt hat bei zwei Individuen, ne? Wie lässt sich das erklären? Kann man dann solche Tipps überhaupt also zwei Personen auf gleichem Maßen überstülpen, nenne ich es jetzt mal, wenn es doch dann so große Unterschiede gibt?
Naja, das ist eben dieses Spannende. Wir sind halt Systeme, die veränderlich sind und die leben. Und wir sind komplexe Systeme. Ja. Ne? Und wir haben ja diese Einflussfaktoren, die jeden Tag auf uns einprasseln. Und das ist eben das, was auch Ernährungswissenschaft so schwierig macht und die Studien, sage ich mal, nicht unbedingt einfacher machen, weil man wahnsinnig große Fallzahlen bräuchte, beziehungsweise, also das ist ja teuer, aber wer hat schon immer so viel Geld in diesem Bereich? Ne? Und zum anderen natürlich, wenn ich jetzt eine Pille schlucke, dann habe ich der Placebo sieht genauso aus, aber wenn ich, sage ich mal, eine Orange esse oder ein Ei, dann sieht halt, das ist irgendwie schwierig, das dann zu verblinden. Jetzt mal bisschen vereinfacht dargestellt, ja. Dass man sich was darunter vorstellen kann. Und das Spannende ist ja, Wenn wir wenig schlafen, kann unsere Sensibilität für Insulin sich schon gleich verändern. Wenn wir Stress haben, vielleicht weniger der psychische, aber auf jeden Fall auch der physische. Also sprich, wenn ich eben ein anstrengendes Training zum Beispiel hinter mir hatte oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Virus geradeaus ausbrüte oder. Also das sind viele Faktoren, ne? So einfach ist das nämlich alles gar nicht. Und letztlich, indem ich dann tatsächlich auch die Lebensmittel, die ich kombiniere, verändere, kann es natürlich auch sein. Und man kann sich auch vorstellen, wenn ich eine Unverträglichkeit habe gegen etwas, dann wird mein Ausschlag auch ein anderer sein, als wenn ich ein Lebensmittel habe, mit dem ich überhaupt keine Probleme habe. Und da sieht man schon, dass es längst nicht so einfach ist, wie diese wunderschönen Kurven einen erstmal vielleicht dazu verführen, das so zu denken.
Okay, aber man kann schon trotzdem noch grob sagen, dass so Lebensmittelgruppen wie Gemüse bei allen Menschen wahrscheinlich einen kleineren Peak, sag ich mal, auslösen wird als Kohlenhydrate.
Ja, also definitiv, ja.
Okay, ja. Aber sobald man wahrscheinlich dann in die kleinen Details reingeht, kann das variieren, wie du auch gerade gesagt hast. Schlafmangel kann Thema sein, Stress kann Thema sein. Das fließt dann alles mit ein, quasi in unseren Insulinspiegel.
Ja, und auch die Zubereitung, das ist ja auch so spannend. Also wir reden ja irgendwie immer von Kartoffeln, aber es ist ja ein Unterschied, ob jetzt es Pommes sind. Es ist auch ein Unterschied, ob die Kartoffel frisch gemacht wurde oder ob die Kartoffel schon mal erkaltet war. Das heißt, die bildet resistente Stärke, was ja zu den Ballaststoffen gehört. Und dann wird die natürlich auch sich ganz anders verhalten, wenn ich die esse, als wenn ich die eben frisch aus dem Ofen verspeise. Das sollte man auch immer noch im Kopf haben. Gleich ist halt nicht immer dasselbe.
Stimmt. Guter Spruch an der Stelle, ja. Okay, ich würde auch gerne noch mal ein bisschen in die Leistungsfähigkeit und den Sport mit dir gucken, in der Hinsicht. Wir haben jetzt gerade gelernt, es gibt einige Faktoren, die Insulin beeinflussen. Welchen Einfluss hat Sport insgesamt so auf unseren Insulinhaushalt?
Naja, also im Prinzip, wir haben ja schon gesagt, wenn ich Sport mache, dann will ja unser Muskel viel Energie haben, also ganz viel Zucker. Das heißt, im Prinzip kann der einmal natürlich über Insulin vermittelt, aber der hat auch die Möglichkeit, so spezielle Rezeptoren, so diese GLUT4 zu exprimieren. Das heißt, dann kann er auch zu einem gewissen Anteil Insulin unabhängig Zucker reinlassen. Und das ist natürlich cool. Also deshalb muss man ja auch immer im Leistungs-, sage ich mal, Bereich sagen, habe ich ja eigentlich ein ganz anderes Interesse. Also ich sag mal, im normalen Bereich, wir haben ja schon gesagt, wir sind ja eher alle überernährt. Und wissen irgendwie gar nicht, wohin mit der Energie, obwohl wir uns alle schlapp fühlen. Aber im Sportbereich ist es ja tatsächlich, dass die Leute ja eigentlich, da geht es ja um wirklich Kleinigkeiten, um die Leistung zu optimieren. Und da ist natürlich Energie und Zucker eher was Positives und durchaus gewünscht. Und da muss man natürlich auch noch unterscheiden zwischen Kraftsport und eher Ausdauersport, ne? Und dann diese Spielearten, die sind irgendwo so ein bisschen dazwischen. Also und dann natürlich auch nochmal immer unterscheiden, was ist das jetzt für ein Training? Ist das jetzt einfach mal so ein kleiner regenerativer kurzer Lauf oder ist das jetzt tatsächlich ein langer Ausdauerlauf, den ich plane? Und dann muss ich natürlich meine Strategie gegebenenfalls auch unterschiedlich handhaben. Genauso wie ich mir auch Gedanken machen darf, was ist denn eigentlich nach dem Lauf? Was mache ich denn danach? Weil auch da ist es ja durchaus interessant, was ich mit Nahrung so bezwecken kann oder möchte.
Ja, absolut. Ja, bleiben wir vielleicht gleich erstmal bei der Unterscheidung. Gibt es dann einen Unterschied, wie sich Kraftsport im Vergleich zu jetzt, sage ich mal, einem langsamen Dauerlauf auswirkt?
Ja, also schon mal die Kalorien, die verbrannt werden, sind ja beim Ausdauerlauf, der ist ja insofern fordernder. Also rein von den Kalorien, sage ich mal. Allerdings wissen wir, dass natürlich der Kraftsportler, der hat natürlich den Vorteil, dass auch wenn er dann danach auf der Couch gemütlich sitzt, weiter, sage ich mal, Kalorien verbraucht werden.
Der Nachbrenneffekt, oder?
Ja, ja. Also die haben halt vor allem diesen Nachbrenneffekt. Aber es ist tatsächlich so, ich sag mal, gut, vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt, aber so Krafttraining ist ja in der Regel so eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden. Die brauchen jetzt nicht unbedingt da jetzt nochmal was zuführen während ihrer Trainingseinheit. Also vielleicht davor, dass ich eben besser die Gewichte schwingen kann und gerne auch danach, allerdings Protein betont, weil bei denen geht es ja viel um den Muskel. Ne? Da müssen wir nochmal ein bisschen anders von der Strategie rangehen. Währenddessen der Ausdauersportler, wenn der wirklich seine, sag ich mal, über eine Stunde Training geht, also vielleicht sind es jetzt auch weniger die üblichen Jogger, die man so im Park sieht, aber ich sag mal, der ambitionierte Jogger, der dann eben auch lange Einheiten einbaut, der braucht ja auch was für unterwegs. weil sonst wird er halt das Problem haben, dass seine Reserve irgendwann leer ist. Also Reserve heißt ja Glykogen. Da haben wir ja zum einen natürlich den Muskel selber, aber wir haben natürlich auch die Leber, die ganz wichtig ist. Und dann kann natürlich noch parallel Gluconeogenese, also wieder das selber Erstellen von Zucker stattfinden in der Leber und dann entsprechend natürlich auch freigesetzt werden. Und ja, von dem her ist ja eigentlich auch einleuchtend, wenn ich so eine lange Belastung habe, dass ich gut daran bin, dass ich mir Zucker in irgendeiner Art und Weise mitnehme. Und da ist natürlich der Darm wieder interessant, ne? Weil das hatten wir ja vorhin, glaube ich, schon mal, wenn ich jetzt gerade ein leckeres Mahl mit viel, sag ich mal, eher schwereres Mahl hinter mir habe, mit viel schwer verdaulichen Inhalten, dann werde ich jetzt nicht die Höchstleistung bringen können. Und so ist das natürlich auch. Also ich sag mal, während des Laufs wird man wahrscheinlich eher in Getränkeform leicht verdaulich Energiezucker zu sich führen oder vielleicht so ein Gel. Der eine oder andere kommt vielleicht mit dem Riegel, wenn der jetzt nicht zu viele Ballaststoffe hat, auch noch zurecht. Vielleicht auch noch eine Banane, wobei die ja nicht so praktisch zu transportieren ist. Aber ich sag mal, mit so einem klassischen Vollkorn irgendwas, das wird nichts.
Ja.
Also das geht auch schon vom Darm her. Da wird man den meisten wahrscheinlich schlecht oder sie haben dann irgendwelche Krämpfe oder was weiß ich was. Das wird nicht so funktionieren. Das liegt dann wie ein Stein im Bauch.
Absolut. Ja, wir können ja mal bei den Gelen bleiben. Wenn man die dann zu sich nimmt, ich würde auch sagen, das mache ich am meisten, auch die meisten Leute, die ich kenne, nehmen hauptsächlich dann so Gele. Verursachen die dann eigentlich irgendwelche bedenklichen Blutzucker? Also wir haben jetzt schon gelernt, Blutzuckerspitzen sind per se nicht bedenklich. Aber verursachen die dann in unserem Körper irgendwas Spannendes dann an der Stelle?
Naja, also theoretisch kann ja auch ein Läufer per se schon mal stoffwechselkrank sein. Ne? Also das sieht man ja jemanden auch nicht unbedingt an der Nasenspitze an. Also es gibt ja auch sogenannte Toffees, also das ist praktisch, die sind thin outside, fat inside. Was bedeutet das? Dass die im Prinzip zwar insgesamt einen schlanken Habitus haben, aber wenn man so um den Bauchumfang herum mal misst, das ist dann ein bisschen mehr, so dieses kleine Bierbäuchlein oder Apfelform, wie man lieblich dazu sagt. Ja, und das ist natürlich, abgesehen, dass das natürlich entzündungsfördernd ist, weil das ja dieses viszerale, also Fettgewebe, was zwischen diesen Organen liegt, auch letztlich aktiv ist. Also das liegt da nicht nur einfach so still und schweigend vor sich rum, sondern das tut ja auch Entzündungsmediatoren produzieren. Ja, ist das nun mal eine ganz andere Geschichte, als wenn ich, sage ich mal, nur so ein bisschen an meinen Arm oder an meinen Beinen ein bisschen Fett gespeichert habe. Ne? Das ist ja schon mal ein ganz anderer Ansatz. Also das heißt, theoretisch könnte ich ja auch vielleicht stoffwechselkrank, also dieses Skinny-Fett gibt es ja, sagt man ja dazu, glaube ich. Ja. Genau, also das kann schon mal auch sein, auch als Läufer. Und dann ist natürlich nochmal, es gibt natürlich auch mal nochmal so Krankheiten, Unterformen, also zum Beispiel PCOS ist ja auch immer so eine interessante Geschichte. Das ist so eine polyzystisches Ovarialsyndrom bei Frauen. Die haben häufig, fallen die auf, dass sie eben so Zyklusunregelmäßigkeiten und Schwierigkeiten haben, vielleicht Unfruchtbarkeit, dass sowas eben mal aufkommt oder Themen, wo sie eben mit Hautproblemen, Haarausfall und solche Geschichten auffällig werden. Ne? Also es gibt ja immer so Sonderformen, aber jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt das alles nicht habe, dann wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht während des Trainings, warum dieser Zuckerzufuhr, die von mir aus dem Spike auslöst oder auch nicht, warum die auch nur in irgendeiner Art und Weise bedenklich sein sollte, weil das wird ja gleich wieder verbraucht. Also anders ist es vielleicht früher so, der Nationalspieler früher, der hat natürlich, der konnte ja auch mit Bäuchlein schon, sage ich mal, seine Weltmeisterschaft gewinnen, hat seine Kippe irgendwie danach dem Spiel abends hat er dann sein Bier konsumiert und dazwischen die Gummibärentüten. Nee, das ist sicherlich dann auch nicht gesund. Das ist irgendwie aber auch einleuchtend. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, wirklich im Sinne der Leistungssteigerung meine Zucker da zuführe, wüsste ich nicht, was daran irgendwie problematisch sein soll. Im Gegenteil, ich tue letztlich nur meine Leistung verbessern.
Okay, ist auch schon mal ein gutes Fazit an der Stelle, weil ich habe durchaus auch schon LäuferInnen erlebt, die so ein bisschen Interesse dann halt an diesem Blutzucker-Tracking entwickelt haben. Aber eigentlich war ja jetzt gerade so ein bisschen die Conclusion, dass es für LäuferInnen jetzt nicht so wichtig ist, den Blutzuckerspiegel zum Beispiel beim Training stabil zu halten.
Jein.
Okay.
Also gut, vielleicht... Ich glaube, Leistungssport ist nicht unbedingt immer Gesundheitssport, aber da geht es halt um Leistung. Und eins ist klar, die Leute, die wirklich auf höchstem Niveau trainieren, die haben oft Blutzuckersensoren, weil da geht es ja darum, genau, das so zu machen, dass ich weiß, welche Menge brauche ich, um eben nicht diesen Hungerast zu bekommen, welche Mengen brauche ich, um wirklich meine perfekte Leistung abrufen zu können. Also so kann man die Dinger natürlich schon benutzen. Also es ist halt vielleicht weniger klar, wie jetzt, sage ich mal, wie tue ich einen Diabetes diagnostizieren, aber ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall benutzen kann und das ist ja auch interessant. Das Problem, was ja Frauen häufig haben in so einem, sage ich mal, ambitionierten oder Leistungssport, ist ja, dass die häufig Angst vor Gewichtszunahme haben und häufig, naja, ich weiß auch nicht, ob man es unbedingt Essstörung nennen sollte, aber die haben häufig so ein Energiedefizitsyndrom. Ja. Und ganz gefährlich wird es ja, wenn die Menstruation wegbleibt. Also das ist so ein absolutes Red Flag-Symptom und da sollte man wirklich mal nachforschen. Und viele Frauen, also es ist auch interindividuell so unterschiedlich. Es gibt Frauen, die können auch tatsächlich nur noch mit dem Fett, also prozentuellen Fettverteilung von 15%, können die noch menstruieren. Aber es gibt viele Frauen, wenn die unter 20% Körperfett gehen, das kann man ja mittlerweile alles messen mit speziellen Apparaturen, dann wird es halt kritisch bei denen. Und wenn die dann zusätzlich noch Low Carb essen, wird es noch kritischer. Und dann bringen die halt ihre Regelläufe. Ne? Also Leptin ist ja auch so ein wichtiger Stoff, den wir halt brauchen letztlich, damit der Körper sich sicher fühlt. Aha, ich bin überhaupt bereit, um so eine Schwangerschaft auszuhalten. Das ist ja auch nicht so ganz ohne, sage ich mal. Und das ist eher, dann denke ich, das Problem. Also ich denke, den Chip eher so als Idee, dass ich mehr Leistung bringen kann, ist gut. Für Gewicht kann das eher vielleicht auch schief gehen, wenn man dann vor allem falsche Blutzuckerspikes annimmt und dann kann das Ganze auch nach hinten losgehen.
Okay, also prinzipiell können wir aber schon davon profitieren, wenn wir es gesund anwenden, sozusagen. Wenn wir einfach herausfinden wollen, wie wir unsere Spikes möglichst, also wie wir den Hungerast vermeiden und dadurch natürlich dann unsere Ernährung vorher und während des Trainings anpassen. Aber für den Gewichtverlust lieber nicht.
Wenn man eine gewisse, sage ich mal, Anfälligkeit hat, dass man vielleicht in eine Essstörung rutschen könnte. So kann man das vielleicht, es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist halt nichts schwarz und weiß da draußen.
Das stimmt, ja. Ja, ist ja auch besser, dass dann auf der, also wir wollen das ja auch von beiden Seiten beleuchten und lieber neutral bleiben und jetzt keine Falschaussagen am Ende tätigen. Deswegen bin ich da ganz bei dir. Gibt es denn so allgemeine Tipps, die man vielleicht auch ohne das Messen sich als LäuferIn mitnehmen kann aus der ganzen Blutzuckergeschichte? Also können wir irgendwas machen, um vielleicht so Sachen wie Hungeräste und so vorzubeugen? Können wir uns vor dem Training oder während des Trainings ein bisschen blutzuckerfreundlicher verpflegen? Oder ist das eigentlich für die meisten ambitionierten HobbysportlerInnen dann doch nicht so wichtig?
Ja, das ist immer so die Frage, wie aktiv ist ein Hobbysportler und ab wann bin ich ambitioniert und was ist schon Leistungssport. Aber was man häufig sieht eigentlich bei den Sportlern, ist, dass sie zu wenig sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nehmen. Da sind wir nämlich wieder beim Gemüse. Mhm. Weil das ist nämlich das Problem. Die müssen ja, also vor allem die Jungs, das sind ja meistens große Männer, kräftig und die brauchen natürlich auch entsprechend Energie. Die verbrauchen ja auch viel. Und die sind eigentlich so beschäftigt mit ihren Burgern und Pasta-Bergen, dass sie eigentlich so ein bisschen das Gemüse liegen lassen, weil das hat halt wenig Energie. Und die müssen natürlich dazu auch ihre Energie zuführen und sie müssen genug Eiweiß zuführen. Nur leider, dann haben die zu wenig Antioxidantien, andere Mikronährstoffe und das ist total spannend, weil die dann oft mal, also nicht oft, also aber die können halt dann Probleme mit der Regeneration bekommen, dass die dann leichter sich verletzen und dadurch, das ist ja immer der Worst Case, sage ich, also lieber langsamer trainieren, aber kontinuierlich, da hat man eigentlich mehr von, als wenn ich zwischendrin immer diese Verletzungen riskiere und dann längere Ausfälle habe. Und da können tatsächlich, das liebe Gemüse, ich weiß, ich reite drauf rum, aber da sind halt so viele Sachen drin, auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht in so einer Pille drin sind. Und ich bin, weiß Gott, der Letzte, der nicht sagt, Nährstoffe sind sehr sinnvoll, gerade also Magnesium ist für mich im Sport irgendwie nicht wegdenkbar. Also vielleicht wäre ich nochmal eines Besseren belehrt, aber wäre jetzt so eine der Substanzen, die mir sofort einfallen würden. Ne? Und da wissen wir einfach, da können wir nochmal extrem dran rumdrehen. So wie die Frauen, sage ich mal, eher dieses Low-Carb-Ding haben, sind die Männer oft mit den sekundären Pflanzenstoffen doch eher sehr dünn beleibt. Ja, solche Dinge, sage ich mal. Natürlich auch ein bisschen aufs Gefühl hören und vielleicht versuchen, also wie gesagt, im Training darf es auch mal mehr Junk sein, also im Sinne Sinne von schnellen Zuckern, weil die halt leicht verdaubar sind und halt entsprechend schnell die Energie geben können. Und ich brauche ja auch dann im Anschluss ans Training, also so ein Verhältnis 3:1, 4:1, sage ich mal, Kohlenhydrate zu Protein, dass ich halt meine Glykogenspeicher wieder schön auffülle. Vielleicht ein bisschen Protein, dass ich auch ein bisschen Muskel, sage ich, also der ist ja auch ein bisschen beteiligt, auch bei der Ausdauersportart, dass ich den halt auch besser wieder regenerieren kann. Aber dass ich drumherum versuche, vollwertig zu essen. Und das geht immer so ein bisschen flöten, weil klar, ich meine, die Leute, die haben einen Job, die Leute haben ihre Trainingszeiten und dazwischen ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, da Kitchen Circus zu machen. Mhm. Und umso mehr ist es halt sinnvoll, sich einfach mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen und sich so einen Plan zu erstellen. Also es macht durchaus Sinn, dass man mal überlegt, wie kann ich das denn so ein bisschen, dass ich mehr Balance reinbekomme.
Okay, und jetzt aus den Tipps von der Glucose Goddess direkt, gibt es da irgendwas, was du LäuferInnen, wenn sie gesund sind, sage ich jetzt mal, trotzdem ans Herz legen würdest oder eher nicht?
Ja doch, eigentlich benutze ich schon die ganze Zeit ihre Tipps.
Ja, stimmt. Deshalb, so, ja, immer so ein bisschen extra.
Eigentlich auch. Ich finde sie nicht schlecht. Ich meine, dass sie ein sehr gutes Marketing hat und das Ganze jetzt irgendwie als ihren großen Wurf darstellt. Ist ja eine andere Geschichte, aber wie gesagt, also wir müssen einfach gucken, dass unser, also Darm, wir haben ja Stress, körperlichen Stress durch Training, das heißt, wir müssen auch auf unseren Darm achten, unsere lieben Bewohner, die wollen gefüttert werden, die brauchen Ballaststoffe, das heißt, wir müssen vollwertig essen, Gemüse soll dabei sein, genug Eiweiß soll dabei sein, natürlich auch Kohlenhydrate, aber dann eben außerhalb des Trainings eher in der vollwertigen Form, ne, weil sonst sind keine Ballaststoffe groß drin im Essen.
Stimmt.
Ist einfach so, ne, also ich meine, wie gesagt, mit resistenter Stärke kann man noch mal so ein bisschen tricksen. Aber ansonsten wird es schon schwierig, weil wir zumindest in Deutschland unsere meisten Ballaststoffe tatsächlich über Vollkornprodukte zuführen. Kann man auch anders gestalten, ist schon richtig. Ich bin ja auch ein Fan von Hülsenfrüchten. Aber es ist halt nicht für jedermann Darm unbedingt die Lösung. Da muss man so ein bisschen ausprobieren und langsam dran arbeiten. Ne? Also manche denken ja ab heute Bohnen und essen dann jeden Tag irgendwie so eine ganze Dose. Dass das schief geht, ist ja irgendwie auch logisch. Also das ist eher so eine Gewöhnungsphase. Ne? Das muss man dann so langsam und so weiter vielleicht dann den Darm dran gewöhnen. Aber das finde ich total wichtig. Also den Darm, und das macht sie ja, finde ich, sehr gut mit ihren Hacks und eben auch diese Vollwertigkeit der Ernährung. Nur ich glaube jetzt, ihre Hacks sind jetzt speziell für den Leistungsbereich im Sport. Also das passt ja überhaupt nicht zusammen.
Ja gerade auch mit den Einfachzuckern. So, wenn wir unsere Gele während des Trainings nehmen müssen, haben wir keine Wahl. Wie du sagst, das Corny-Riegel ist dann halt nicht so geil.
Du hast zu viel Ballaststoffe, das geht nach hinten los.
Genau, ja. Und ich meine, da muss ich auf jeden Fall dir auch recht geben, man muss sich langsam gewöhnen an Hülsenfrüchte. Habe ich auch auf die harte Tour lernen müssen. Aber jetzt liebe ich sie. Jetzt ist es wunderbar. Jetzt haben wir eine gute Beziehung zueinander. Okay, also es geht auch sehr viel darum, beim Drumherum kann man sich vor allem so außerhalb der Trainingszeiten, kann man sich schon durchaus was mitnehmen aus ihren Tipps, auch gerade was, ne, die Ballaststoffe angeht, was die Verteilung auf dem Teller vielleicht angeht, was uns dann im Endeffekt halt auch bei der Regeneration dann vielleicht mehr hilft und dann natürlich auch wieder schneller trainieren lässt. Also doch, das hat dann auch wieder einen Einfluss auf die Leistung. Vielleicht nochmal so als Ausblick, denkst du, dass das Thema Blutzucker, gerade Tracking und Glukose-Tricks, sowas alles in die Richtung, was halt gerade noch so boomt. Glaubst du, dass das in Zukunft mehr eher Bedeutung bekommen wird oder gleich bleibt oder wieder abebbt? Also ist das quasi so ein bisschen die Revolution, wie sie es teilweise darstellt in ihrem Buch und ihrem Marketing drumherum?
Also ja, es ist mega, wenn man es schlauer macht, nämlich mit KI kombiniert.
Okay.
Und es gibt ja da auch Ernährungs- oder Forscherteams, die ja damit schon arbeiten. Und das ist so spannend, weil die halt wirklich, die nutzen übrigens auch Glukosesensoren, nutzen aber natürlich noch einiges mehr an Parametern. Das wird dann eben in so schlaue Maschinen eingehackselt. Und dann bekommt man individualisierte Ernährungsempfehlungen. Und das ist natürlich eine super feine Sache. Das wird dann nochmal angepasst, sage ich mal, an die Person, die vor einem sitzt. Weil jemand, der halt, wie gesagt, zum Beispiel Milchprodukte nicht verträgt, das kann dann noch so toll sein, der Quark. Er wird nicht glücklich werden mit ihm. Also das muss dann natürlich nochmal an die Person auch angepasst werden und vielleicht auch entsprechend, da kann man ja, wenn man sich gut mit, sag ich mal, mit dem Kochen auskennt, auch mal kleine Tipps und Tricks nochmal, dass das Ganze dann wirklich auch einem Spaß macht und man dranbleibt. Und das kann ich mir schon super, super gut vorstellen, dass das wirklich nochmal ein richtiger, toller Hack für die Zukunft wäre.
Cool. Ja, also es geht so in Richtung personalisierte Ernährungsempfehlungen. Und
also bei Diabetes Medizin, funktioniert es schon. Adipositas sieht es auch gut aus. Ob es jetzt für den Otto-Normal-Verbraucher dann auch. Also da glaube ich, ist nur eine Frage der Zeit. Aber die Forschung, wie gesagt, bei denen, die eben schon mit Übergewicht oder eben stoffwechselkrank Themen haben, bei denen funktioniert das schon. Und da kann man auch nachweisen, dass die schön darunter Ergebnisse erreichen. Und von dem her, glaube ich, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Ich meine, ob es jetzt der Gesunde überhaupt braucht, das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich brauchen wir es gar nicht. Aber für die, die da, sage ich mal, so ein bisschen Spaß dran haben, warum denn nicht? Weil es ist einfach, das hat ja jeder schon mal selber gemerkt, ob er mehr mit Low Carb oder mehr mit Kohlenhydraten zurechtkommt. Und am Ende des Tages, sage ich, es ist fast egal, was wir machen, solange es eine ausgewogene, gesunde Art der Ernährung ist.
Ja, sehr schöne Schlussworte. Wir dürfen auch gespannt bleiben, was in Zukunft dann noch so kommt, gerade im Bereich KI und Ernährung. Habe ich auch immer auf dem Schirm, finde ich auch faszinierend und bin sehr gespannt, in welche Richtung es noch gehen wird. Deshalb, Cornelia, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war echt ein sehr cooles Gespräch, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich dir auch.
Ja, danke, vielen Dank. Und in diesem Sinne, nicht zu viel Gedanken machen, ihr Leute draußen, und auch an die Mikronährstoffe denken vor allem.
Ja, absolut. Ja, passt ja vielleicht auch ganz gut dann an der Stelle, wenn unsere Zuhörerinnen jetzt noch irgendwie Rückfragen haben oder mehr Input möchten von dir, auch vielleicht gerade im Bereich Mikronährstoffe. Was hast du da so im Angebot?
Ja, also zum einen habe ich eine Sprechstunde, allerdings die ist recht voll, also das ist eher so eine Warteliste im Moment. Ja, aber ich bin auch auf Social Media zu sehen. Ich versuche da immer Gesundheitsimpulse zu setzen, dass man einfach mal Lust hat, dran zu bleiben. Ja, und ansonsten zum Beispiel im Achilles-Podcast.
Ja, hier bei uns. Und jetzt schon zum dritten Mal und hoffentlich noch häufiger. Und du hast natürlich noch Bücher, die man von dir lesen kann. Dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal die Links in die Shownotes packen, sowie zu allen anderen Kanälen von dir auch. Liebe Podcast-Community, ich darf mich auch herzlich bedanken fürs Zuhören, dass ihr ganz zum Schluss dran geblieben seid. Und falls ihr noch Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare auf Spotify oder auf YouTube. Da sind wir jetzt auch unterwegs. Oder schreibt uns auf Instagram unter achilles.running. Nächsten Freitag gibt es dann die nächste Folge und bis dahin, bleibt gesund und keep on running.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.